Kapitel 3 Ein wichtiges Treffen. Als er sich vor den Blicken der Gesellschaft gedeckt sah, wollte er eben mit festen Schritten ins Feld gehen, als um eine Ecke herum plötzlich der Amtsrat mit seiner Tochter Nettchen ihm entgegentrat. Nettchen war ein hübsches Fräulein und mit Schmuck reichlich verziert. »Wir suchen Sie, Herr Graf«, rief der Amtsrat, »damit ich Sie erstens hier meinem Kinde vorstelle und zweitens, um Sie zu bitten, einen Bissen Abendbrot mit uns zu nehmen. Die anderen Herren sind bereits im Haus.« Der Wanderer nahm schnell seine Mütze vom Kopf und machte ehrfurchtsvolle Verbeugungen, von Rot übergossen. Eine neue Wendung war eingetreten. Ein Fräulein beschritt den Schauplatz der Ereignisse. Die Schüchternheit, Demut und Ehrerbietung eines so vornehmen und interessanten jungen Edelmanns erschien ihr wahrhaft rührend, ja hinreißend. Auch sie errötete und sprach sogleich schnell und vieles mit ihm, wie es die Art von Kleinstädterinnen ist, die sich den Fremden zeigen wollen. Strapinski wandelte sich in kurzer Zeit. Er hatte bisher nichts getan, um in die Rolle einzugehen, die man ihm aufbürdete. Nun begann er unwillkürlich, etwas gesuchter zu sprechen und mischte viele polnische Brocken in die Rede. Am Tisch erhielt er den Platz neben der Tochter des Hauses, denn die Mutter war gestorben. Er wurde bald wieder melancholisch, da er bedachte, nun müsse er mit den anderen wieder in die Stadt zurückkehren oder in die Nacht hinausfliehen. Er konnte tun oder lassen, was er wollte. Alles wurde als ungewöhnlich und nobel ausgelegt und die Ungeschicklichkeit selbst als liebenswürdig befunden von der jungen Dame. Da man guter Dinge war, sangen ein paar Gäste Lieder. Der Graf wurde gebeten, ein polnisches Lied zu singen. Der Wein überwand seine Schüchternheit endlich. Er hatte einst einige Wochen im Polnischen gearbeitet und kannte einige polnische Worte, sogar ein Volksliedchen auswendig, ohne den Inhalt zu kennen. Also sang er auf Polnisch. »Bravo, bravo«, riefen alle Herren mit den Händen klatschend, und Nettchen sagte gerührt, »Ach, das Nationale ist immer so schön!« Glücklicherweise verlangte niemand die Übersetzung dieses Gesanges. Die Gesellschaft brach auf. Der Schneider wurde wieder eingepackt und sorgfältig nach Goldach zurückgebracht. Vorher hatte er versprechen müssen, nicht ohne Abschied davon zu reisen. Im Gasthof zur Waage wurde noch ein Glas Punsch genommen. Strapinski aber war erschöpft und wollte schlafen. Der Wirt selbst führte ihn auf seine Zimmer. Er entdeckte plötzlich den Mangel an Gepäck. Dann lief er schnell hinaus, rief Kellner und Hausknechte herbei, sprach mit ihnen, kam wieder und sagte, »Es ist richtig, Herr Graf, man hat vergessen, Ihr Gepäck abzuladen. Auch das Notwendigste fehlt.« »Man muss dem Kutscher sogleich einen Expressen nachschicken«, rief er eifrig, »ich werde das besorgen.« Doch der Herr Graf sagte erschrocken, »Lassen Sie, es darf nicht sein, man muss meine Spur verlieren für einige Zeit«, setzte er hinzu. Der Wirt ging erstaunt zu den punschtrinkenden Gästen, erzählte ihnen den Fall und meinte, dass der Graf sicher ein Opfer politischer oder der Familienverfolgung sein müsse. Strapinski tat einen guten Schlaf, und als er spät erwachte, sah er zunächst den prächtigen Sonntagsschlafrock des Wirtes über einen Stuhl gehängt, ein Tischchen mit allem möglichen Toilettenwerkzeug bedeckt. Es kamen Dienstboten und gaben Körbe und Koffer ab. Sie waren angefüllt mit feiner Wäsche, mit Kleidern, mit Zigarren, mit Büchern, mit Stiefeln, mit Schuhen, mit Mützen, mit Hüten, mit Socken, mit Strümpfen und vielen anderen Dingen. Alles kam von den gestrigen Freunden mit der Bitte, dass er sich dieser Bequemlichkeiten bedienen solle. Als Strapinski das alles sah, war seine erste Bewegung, dass er in seine Tasche griff, um zu erfahren, ob er träume oder wache. Wenn dort nur sein Fingerhut war, so träumte er. Aber nein, der Fingerhut wohnte zwischen dem gewonnenen Spielgeld. Er stieg von seinen Zimmern herunter auf die Straße, um sich die Stadt zu besehen, in der es ihm so wohl erging. Strapinski schritt mit gutem Anstand und doch bescheiden hinaus. Das Schicksal machte ihn mit jeder Minute größer. Mit ganz anderer Miene besah er sich die Stadt, als wenn er um Arbeit darin ausgegangen wäre. Dieselbe bestand größtenteils aus schönen, festgebauten Häusern, welche alle mit steinernen oder gemalten Bildern geziert und mit einem Namen versehen waren. An jeder Straßenecke stand ein alter Turm mit reichem Uhrwerk, buntem Dach und zierlich vergoldeter Windfahne. Die ganze Herrlichkeit war aber von der alten Ringmauer eingefasst, die zum Schmuck beibehalten wurde. Alles dieses machte einen wunderbaren Eindruck auf Strapinski. Er glaubte, sich in einer anderen Welt zu befinden. Er geriet auf seiner Wanderung auch vor das Tor. Wie er nun so über das freie Feld hinblickte, meldete sich zum ersten Male der pflichtgemäße Gedanke, seinen Weg fortzusetzen. Die Sonne schien, die Straße war schön, fest, nicht zu trocken und auch nicht zu nass, zum Wandern wie gemacht. Reisegeld hatte er nun auch, sodass er angenehm einkehren konnte, wo er Lust dazu hatte. Im gleichen Augenblick rollte ein schnelles Fuhrwerk heran. Es war das Fräulein von gestern, welches ganz allein in die Stadt fuhr. Als Strapinski an seine Mütze griff und dieselbe demütig vor seine Brust nahm, in seiner Überraschung, verbeugte sich das Mädchen rasch errötend gegen ihn, aber überaus freundlich, und fuhr im Galopp davon. Strapinski aber machte unwillkürlich ganze Wendung und kehrte in die Stadt zurück. Nun war der Geist in ihn gefahren. Mit jedem Tag wandelte er sich. Er lernte in Stunden, in Augenblicken, was andere nicht in Jahren lernen. Er beachtete wohl die Sitten seiner Gastfreunde und bildete sie während des Beobachtens zu einem neuen und fremdartigen um. Besonders versuchte er zu verstehen, was für ein Bild sie sich von ihm gemacht hatten. Dieses Bild arbeitete er weiter aus nach seinem eigenen Geschmack. Bei all dem erlebte Strapinski, was er früher nie gekannt hatte, viele schlaflose Nächte. Es war ebenso die Furcht vor der Schande, als armer Schneider entdeckt zu werden, wie das ehrliche Gewissen, was ihm den Schlaf raubte. Er hatte den Vorsatz, bei guter Gelegenheit einen Grund zur Abreise zu finden und dann durch Lotteriespiel die Mittel zu gewinnen und den gastfreundlichen Goldachern alles zurückzugeben, was sie ihm gegeben hatten. Er ließ sich aus allen Städten, wo es Lotterien oder Agenten derselben gab, Lose kommen. Die Briefe, die er bekam, wurden wiederum als ein Zeichen wichtiger Beziehungen und Verhältnisse verstanden. Er hatte mehr als einmal ein paar Gulden gewonnen und dieselben sofort wieder zum Kauf neuer Lose verwendet. Eines Tages empfing er von einem Losverkäufer, der sich aber Bankier nannte, eine große Summe. Er war bereits nicht mehr erstaunt über sein Glück. Strapinski wollte eine kurze Geschäftsreise vorgeben, sich dann aber von irgendeiner großen Stadt aus melden und sagen, dass das Schicksal ihm verbiete, je wiederzukehren. Er wollte sich wieder seinem Schneiderberuf widmen oder auch sonst einen anständigen Lebensweg finden. Am liebsten wäre er als Schneidermeister in Goldach geblieben und hätte jetzt dazu die Mittel gehabt. Es war aber klar, dass er hier nur als Graf leben konnte. Strapinski ging auf einen stattlichen Ball, zu dem er eingeladen war. In tiefes, einfaches Schwarz gekleidet erschien er und verkündete sogleich, dass er verreisen müsse. In 10 Minuten war die Nachricht der ganzen Versammlung bekannt und Nettchen schien wie erstarrt, versuchte seinen Blicken auszuweichen und wurde rot und danach blass. Dann tanzte sie mehrmals hintereinander mit jungen Herren, setzte sich zerstreut und atmete schnell. Der Pole war endlich zu ihr herangetreten, aber sie schlug seine Einladung mit einer kurzen Verbeugung aus, ohne ihn anzusehen. Seltsam aufgeregt und bekümmert ging er weg, nahm seinen famosen Mantel um und schritt mit wehenden Locken in einem Gartenweg auf und nieder. Es wurde ihm nun klar, dass er eigentlich nur wegen Nettchen so lange dageblieben war. Er hatte die unbestimmte Hoffnung, doch wieder in ihre Nähe zu kommen, was aber unmöglich war. Wie er so dahinschritt, hörte er rasche Tritte hinter sich, leichte, doch unruhig bewegte. Nettchen ging an ihm vorüber und schien nach ihrem Wagen zu suchen. Dann kam sie wieder zurück und er stand jetzt mit klopfendem Herzen ihr im Wege und streckte bittend die Hände nach ihr aus. Sie fiel ihm ohne weiteres um den Hals und fing jämmerlich an zu weinen. Er bedeckte ihre glühenden Wangen mit seinen fein duftenden dunklen Locken und sein Mantel umschlug die schlanke, stolze, schneeweiße Gestalt des Mädchens wie mit schwarzen Adlerflügeln. Es war ein wahrhaft schönes Bild. Nettchen sagte ihrem Vater noch in selbiger Nacht beim Nachhausefahren, dass kein anderer als der Graf der ihrige sein werde. Dieser erschien am Morgen in aller Frühe, um bei dem Vater um sie zu werben. Und der Vater hielt folgende Rede. Schon als Schulkind behauptete sie immer, nur einen Italiener oder einen Polen, einen großen Pianisten oder einen Räuberhauptmann mit schönen Locken heiraten zu wollen. Alle inländischen wohlmeinenden Anträge hat sie ausgeschlagen. Vor kurzem musste ich den gescheiten und tüchtigen Melchior Böhni heimschicken, der noch große Geschäfte machen wird. Nun, wie froh wäre die selige Mutter, wenn sie noch erlebt hätte, dass das verzogene Kind eine Gräfin geworden ist.